Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe und in dieser Stunde beschäftigen wir uns mit dem größten Organ des Menschen, mit der Haut nämlich. Bei mir im Studio begrüße ich die Dermatologin und Ernährungsmedizinerin Dr. Yael Adler. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Adler, Sie haben ein Buch geschrieben über dieses größte Organ, hautnah ist der Titel. Und Sie befassen sich mit ganz vielen Aspekten des Hautschutzes, auch des Hautaufbaus. Sie sagen im Nachwort des Buches, es ging Ihnen nicht darum, jetzt einen Ratgeber zu schreiben im klassischen Sinne, sondern es ging Ihnen darum, den Menschen auch ein bisschen mehr Wissen an die Hand zu geben, zum Beispiel vor dem Gang zum Dermatologen. Wie haben Sie denn die Themengebiete ausgewählt? Ist das ein eigenes Interesse gewesen oder hatten Sie durch Ihre Praxis auch das Gefühl, das sind Fragen, die immer kommen?
Ich sitze tatsächlich jeden Tag mit meinen Patienten zusammen und das sind junge und alte, kranke und gesunde Patienten, die kommen mit verschiedenen Fragestellungen und die häufigsten und alltäglichen Fragestellungen, die habe ich in dem Buch tatsächlich zusammengestellt. Also was hat alles Einfluss auf die Haut? Wie funktioniert die Haut? Sie haben es ja schon erwähnt, das ist zum Beispiel die Ernährung, aber auch die Psyche, die Sexualität, das sind die Organe, der Darm. Und all das spielt miteinander verwoben ein großes Orchesterstück. Und das wollte ich eben zeigen, wie unglaublich vernetzt die Haut ist.
Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ab und zu das ZDF-Morgenmagazin sehen, das sei an dieser Stelle erwähnt, und auch den RBB, denen müssten Sie bekannt sein. Sie sind öfter auch im Fernsehen, geben da Ratschläge und Tipps. Und auf Ihrer Internetseite ist auch zu lesen, dass Sie auch Moderationen machen, Vorträge halten. Das heißt, Sie haben viele Interessen, die auch über das klassische Berufsbild des Arztes hinausgehen. Hatten Sie denn mal ganz andere Berufswünsche früher?
Das stimmt. Als Jugendliche habe ich immer gedacht, also entweder ich werde mal Schauspielerin, wie viele Mädchen das wollen, oder auch Journalistin. Ich habe immer sehr gerne schon geschrieben und meine Eltern hatten ein bisschen mitgesprochen. Die haben gesagt, ja, das kannst du alles immer noch als Hobby machen, aber lern mal so einen Beruf, mit dem du auch weltweit arbeiten kannst, dass man eben unabhängig ist. Und meine Eltern sind selber Geisteswissenschaftler und dann lag das irgendwie nahe, diese Lücke in der Familie zu füllen. Und ich habe auch in der Medizin entdeckt, dass man mit Kommunikation ganz weit kommt. Denn man kann zwar toller Forscher sein, man kann ja viel Wissen anhäufen, aber man muss es natürlich auch mit seinen Patienten besprechen und man muss auch zuhören können. Weil erst dann kann man einen gemeinsamen Therapieweg auch einschlagen. Und dieses Journalistische, dieses Interesse an der Sprache und Dinge darzustellen, dass man sie auch versteht, das habe ich sozusagen von Anfang an entwickelt. Und dann hatte ich irgendwann die Gelegenheit, da hat mein Chef mir gesagt, Frau Adler, du kannst doch gut reden. Willst du mal heute Abend zum RBB gehen damals? Ne? Da war ich 28. Und willst du mal was über Akne erzählen? Er hat keine Zeit gehabt. Und dann habe ich das gemacht. Und das war so dann, das war der Anfang, das war vor 15 Jahren.
Haben Sie Feuer
gefangen? Ja, und also umgekehrt auch. Also es ist so, dass Journalisten, die legen den Finger in Wunden, die wissen, was sind so Trends und stellen auch sehr einfache, klare Fragen, wo man dann auch eine einfache, klare Antwort geben muss. Und das hat mich natürlich auch in der Praxis total vorangebracht, weil ich wusste, wie muss ich denn was erklären, dass das auch ankommt und was sind so Reizthemen. Und umgekehrt kann ich aus der Praxis natürlich Themen bringen, jetzt ne, gibt es gerade Spinnenplage oder Insektenplage, Kriebelmücken oder was ist gerade der Trend? Und das kann ich natürlich auch anregend dann sagen, hey, liebes Fernsehteam oder heute Radio, das sind gerade die brennenden Themen, wollen wir darüber nicht mal erzählen und viele Leute erreichen.
Sie haben schon einige Themen angerissen, die werden wir in dieser Stunde vertiefen. Doch zunächst lehnen wir uns mal kurz zurück und machen eine Gedankenpause mit der ersten Musik. Der dritte Satz war das aus dem Hornkonzert in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, Köcheverzeichnis 495. David Guerrier spielte mit dem Ensemble Orchestral de Paris, die Leitung hatte John Nelson. Und Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute zu Gast die Hautärztin und Ernährungsmedizinerin Dr. Yael Adler aus Berlin. Sie haben ein Buch über die Haut geschrieben und da sind verschiedenste Ansätze drin, die sind eben schon angeklungen. Die wollen wir gleich vertiefen. Mich würde zunächst aber erstmal interessieren, wie Sie ganz persönlich diese Leidenschaft zur Haut entwickelt haben.
Als Kind habe ich sehr gerne Bilder angeschaut, also Kunstbilder, und fand es immer auch faszinierend, wie Haut dargestellt worden ist und Körper. Und wenn man als Hautarzt arbeitet, macht man im Grunde nichts anderes als Hautbilder und Hautmuster betrachten. Sodass das fast eine natürliche Entwicklung war. Die ist natürlich unterwegs irgendwann noch einen Moment verschütt gewesen. Also während des Studiums begegnet man vielen interessanten Fächern und will mal das eine machen und mal das andere. Also anfangs war es die Psychiatrie, die mich fasziniert hat. Danach die Neurologie und dann habe ich auch schon fast da angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich eine Vorlesung in Dermatologie gehört und fand das irgendwie noch besser zu mir passend, weil man eben das Sehen, also dieses Sinnliche, was der Hautarzt hat, also das Betrachten, das Fühlen, auch das Riechen, ja, also alle seine Sinne verwenden musste und es mich wieder an das Bilderbetrachten erinnert hat und gleichzeitig auch dieses Analytische hat. Also man sieht an der Haut Spuren, man sieht Symptome, wir nennen das auch Hautblüten, beschönigenderweise. Also das würde nicht jeder sagen, dass eine Eiterpustel vielleicht eine Blüte ist, aber wir sind sprachverliebt.
Ein spezielles Völkchen, die Dermatologen.
Ja. Genau. Und dann bin ich umgeschwenkt und dann habe ich mich für die Dermatologie entschieden. Auch so in der Familientradition, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, war auch Dermatologe. Der hatte damals über Weißfleckenkrankheit geforscht und hat sehr viele Bücher hinterlassen, wo teilweise auch Hautkrankheiten gemalt wurden in damaliger Zeit. Wo man also genau versuchte, genau das Charakteristische rauszufinden, um damit zu transportieren, das und das ist wahrscheinlich da dahinter steckend. Und das ist so ein bisschen Detektivarbeit und das macht mir unheimlich Spaß.
Ja, so hört es sich auch an, wenn man Ihr Buch liest. Also das kommt sehr stark raus, dass Sie ein detektivisches Interesse an Ihrem Beruf haben. Sie haben dann allerdings noch eine Zusatzausbildung gemacht, und zwar zur Ernährungsmedizinerin, was ja sehr sinnvoll erscheint, denn über die Haut wird ganz viel ausgedrückt, was mit der Ernährung zu tun hat. Das ist aber nicht selbstverständlich. Eigentlich müsste man annehmen, das gehört zum Berufsbild schon dazu.
Es ist ja so, dass sich Berufsbilder auch entwickeln, auch im Laufe der Jahre. Ich bin jetzt seit 19 Jahren Ärztin und in meinem Studium war die Ernährung auch gestreift worden. Also ich war da nie komplett unbeleckt, aber ich habe gesehen im Laufe der Jahre, was für eine große Bedeutung die Ernährung spielt. Und die Wissenschaft hat sich auch sehr stark weiterentwickelt. Zum Beispiel die Darmflora ist ja in den letzten 2-3 Jahren in sehr vielen wissenschaftlichen Publikationen erörtert worden, was die bedeutet für die verschiedensten Organe, Herzkreislauf, Zuckerprävention, fürs Gemüt, für die Psyche, Prävention von Zivilisationskrankheiten und natürlich jetzt auch für die Haut. Also wir wissen, wenn man eine gesunde Darmflora hat, dann geht es dem Hautbild bei vielen Hautproblemen viel, viel besser. Und ich sehe es tagtäglich, also wenn zum Beispiel junge Leute eine Akne haben. Mhm. Akne hat unheimlich zugenommen. Die Verläufe sind auch schwer und das kann nicht nur daran liegen, dass die Leute sich zum Beispiel zu viel Kosmetikartikel ins Gesicht schmieren, die zu fett sind, Poren verstopfen und Kosmetikakne provozieren, sondern es mag auch an der Ernährung liegen. Und da gibt es ganz aktuelle Studien, die zeigen, aha, zum Beispiel ein wichtiger Aspekt ist der zu hohe Milchkonsum. Wer also mehr als ein Glas Milch am Tag zu sich nimmt, Frischmilch, der nimmt Botenstoffe aus der Rindermutter zu sich, die dem Rinderbaby sagen oder den Organ sagen, sie müssen wachsen. Jetzt sind wir ja meistens schon ausgewachsen, das heißt, der Körper bekommt Wachstumsimpulse, die falsch laufen, die eben Zivilisationskrankheiten hervorrufen, zum Beispiel auch die Talgdrüsen wachsen lassen. Und in unserem Körper wird auch ein sogenannter Wachstumsfaktor, Insulin-like Growth Factor, freigesetzt, der genau in dieselbe Richtung geht. Das heißt, wir müssen dringend unseren Milchkonsum reduzieren. Das ist einfach zu viel. Das entspricht auch nicht dem, was die Natur so gedacht hat. Also wenn wir uns überlegen, wir sind jetzt eigentlich noch evolutiv in der Steinzeit. Da gab es ja auch nicht den ganzen Tag einen Kühlschrank mit literweise Milch, die man konsumiert hat. Also wenn es überhaupt mal in den letzten Millionen Jahren Milch gab, dann ganz kurz und frisch vom Euter, aber niemals gestapelt im Kühlschrank. Und kein Latte Macchiato und auch nicht solche Unmengen Käse, wie wir konsumieren. Mhm. Fermentierte Milchprodukte sind da ein bisschen gesünder. Die können so natürlich eine
gesäuerte.
Gesunde, ja, gesäuerte, also wie Buttermilch oder Kefir, die können eine gute Darmflora begünstigen, die sind also weniger schädlich. Weiterhin sieht man Weißmehlkonsum extrem an der Haut. Also auch das ist nichts Naturgewolltes. Wenn Vollkorn, dann wirklich Vollkorn mit Schale und Ballaststoffen und allem, was dazugehört. Und nicht dieser Stärkekern, der sonst fast komplett befreit ist von Mikronährstoffen, also von wertvollen Mini-Nährstoffen, die unser Körper dringend braucht. Also nicht nur Kalorien, sondern Funktionsstoffe. Und dann natürlich zu erwähnen, die ungesunden Transfette, die wir im Fastfood haben, in den Industriekeksen und Kuchen. Wenn man sieht, wie viel Pommes konsumiert werden und Chips, ist das kein Wunder, dass auch gerade bei jungen Leuten das sich an der Haut niederschlägt. Das ist auch bewiesen. Und dann gab es eine Zeit lang, wo man das noch in Vorträgen erzählt, ja, nee, also Zucker und Schokolade hat keinen Einfluss auf die Haut, obwohl Patienten dann immer sagten, doch, doch, wenn ich Schokolade esse, kriege ich Pickel. Mhm. Ne? Und jetzt gibt es aber Studien, die doch zeigen, naja, das war ein Irrtum. Ne? Es gibt ja immer solche und solche Studien im Laufe der Jahre, die was belegen und wieder widerlegen. Jetzt denkt man, Zucker ist sehr wohl pickelfördernd, weil wiederum diese Insulinotropen, also diese Wachstumsbotenstoffe freigesetzt werden, wiederum hoher Blutdruck, Schlaganfallrisiko, Krebsrisiko und Pickel resultieren. Das heißt, das, was Patienten beschreiben, ich kriege Pickel von Schokolade, das stimmt. Und es lehrt mich auch, auf das zu hören, was die Patienten mitbringen und mir erklären und sagen. Zuhören ist ganz wichtig.
Libertango von Astor Piazzolla war das. Es spielten Mira Wang, Colin Jacobsen, Niklas Kortz und Jan Vogler. Und Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sind im Gespräch mit Dr. Jael Adler. Und zwar geht es um das größte Organ des Menschen, die Haut. Die Hygiene, die wir alle so betreiben oder was man unter dem Stichwort Hygiene versteht. Also waschen, seifen, eincremen. Sie schreiben, dass wahrscheinlich noch nicht mal ein Bruchteil dessen, was wir tun, nötig wäre. Und am besten ist es, man würde sich nur mit Wasser waschen. Nun ist der normale Tagesablauf der meisten Menschen, sie stehen auf, duschen ausgiebig, schäumen sich von Kopf bis Fuß ein. Danach ist man wacher, klar, aber die Haut leidet. Und die leidet bis zu 4 Wochen, um den natürlichen Säureschutzmantel wiederherzustellen. Also was kann man tun, um der Haut was Gutes zu tun in dieser Hinsicht?
Wir Menschen dürfen unserem Körper vertrauen, wir dürfen unserem Geschenk vertrauen, das wir bekommen haben, nicht nur was jetzt die Haut sozusagen und ihre Schutzmechanismen anbelangt, sondern auch Organfunktionen, Warnfunktionen des Nervensystems, ne? Das, was wir essen. Also wir müssen eigentlich mehr auf uns hören, uns vielleicht doch wirklich auch mal betrachten und auf Warnsignale hören. Was die Hygiene anbelangt, das ist eben ein Wort, was so... Der Steinzeitmensch, in dem wir uns hier, also wir finden alle, die Haut denkt, sie ist eigentlich noch in der Steinzeit, ne? Also außer der Hautfarbe hat sich evolutiv seither nichts entwickelt. Wir haben ein ganz tolles, ausgeklügeltes Schutzsystem, die oberste Hautschicht, die ist hauchdünn durchscheinend, aber sie enthält, wie Sie gerade schon sagten, einen ganz sauren pH-Wert von ungefähr um die 5, was dazu führt, dass man nur liebe Bakterien, die wir brauchen, die unsere Türsteher sind und uns beschützen, die Haut bewachen, dass nicht irgendwelche Schädlinge in uns eindringen, also keine Pilze, Viren oder böse Bakterien, die uns krank machen. Mit einer alkalischen Seife, wenn wir die halt verwenden, dann wird dieser schöne saure pH-Wert über Stunden in den alkalischen, also zu hohen pH-Wertbereich von etwa 8, 9 hochkatapultiert und es braucht eine ganze Weile, bis wir uns erholen und in der Zeit sind wir anfällig. Wir vermehren sogar manchmal auch Bakterien, die uns noch mehr stinken lassen, also eher süßliche Düfte entwickeln, was wir eigentlich gar nicht wollten.
Sie schreiben ja auch, wer seift, der stinkt.
Richtig, wer zu viel seift, der stinkt eher. Das ist richtig, gerade so in den Körperfalten, wo man stark schwitzt, wo es eh alkalischer ist, da übertreiben das die Verbraucher sehr gerne mit den Anwendungen von Seife. Also besser wäre es, wenn überhaupt, entweder nur Wasser zu nehmen oder dann meinetwegen als Kompromiss in den sogenannten stinkigen Stellen, also in den Körperfalten, wo man viele Schweißdrüsen hat und Duftdrüsen hat, dann da eine saure, milde Waschsubstanz nehmen, ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, die kaum schäumt oder gar nicht schäumt und davon ganz sparsam nur was verwenden. Und dann haben wir natürlich noch die anderen wichtigen Schutzfaktoren, zum Beispiel die Hautfette. Unsere oberste Hautschicht ist wie so eine Art Ziegelstein-Mörtel-Modell, also eine Mauer aus harten Hornzellen, die mechanisch uns schützen, eingebettet in eine Eiweiß-Fett-Mörtel-Substanz, die eben richtig effektiv verhindert, dass Bakterien, Chemikalien oder Allergene in uns eindringen und uns wiederum krank machen. Außerdem schützt es uns vor der Verdunstung von zu viel Wasser, also vor Hautaustrocknung und Körperaustrocknung. Wenn wir jetzt mit einer Seife diese Fette wegemulgieren, wegschäumen, dann fehlen die. Und diese Barriere, die wir, wie Sie sagten, über 4 Wochen mühselig aufbauen, die wird zerlöchert. Und dann ist es klar, dass da alles Mögliche eindringen kann und dass der Nährboden für Kontaktallergien ist, wie zum Beispiel Nickel oder Duftstoffe. Mhm. Und das kriegt man sein Leben nicht mehr los.
Bei der, sag ich mal, übertriebenen Hygiene ist ja auch ein wichtiges Stichwort, wie halte ich es mit den Kindern? Also Kinder jeden Tag baden beispielsweise, davon würden Sie wahrscheinlich strengstens abraten.
Also gerade Kinder, die frisch auf der Welt sind, werden sehr gerne von den Eltern gebadet und mit Ölen versorgt. Das ist total kontraproduktiv. Also da empfehle ich wirklich nur einmal in der Woche ein Bad im Wasser, möglichst ohne Waschsubstanz. Und wenn dann mal wirklich Dreck da ist, den man sieht, den man loswerden will, dann kann man eben so eine saure Waschsubstanz ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe nehmen. Und dann geht man auch lieber mal in die Apotheke oder guckt ganz genau in der Drogerie, dass man nicht ein Produkt kauft, das so parfümiert ist. Und das Gemeine für uns Verbraucher ist, dass ganz oft Parfum, das heißt dann Fragrance, oder das sind dann ganz andere Worte wie Geraniol oder Linalool oder Limonene oder noch ganz andere Stoffe, die wir gar nicht erkennen als Duftstoffe. Es sollte also am besten draufstehen, duftstofffrei. Denn Duftstoffe haben auf unserer Haut nichts zu suchen. Das ist fahrlässige Körperverletzung. Und gerade wenn Sie so ein zartes Wesen wie ein kleines Kind damit dauernd behandeln, dann können Sie dem Kind einen Schaden fürs Leben damit hervorrufen, denn das Kind wird eine mögliche Allergie nie wieder loswerden. Und es braucht keiner, außer eben natürlich die Industrie, die gerne solche Pflegeprodukte verkaufen will. Die Einkaufenden, die gehen in den Laden, machen die Flasche auf, nehmen so einen tiefen Atemzug, lächeln oder gucken angewidert weg. Angewidert weg heißt, es ist kein Duftstoff drin. Und lächeln ist aus, riecht nach Erdbeere oder Eichenmoos oder Meeresbrise. Ja? Und, aber genau das ist schlecht.
Sollte
für
es
die
nicht.
Haut. Mhm. Ja. Und ansonsten, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann ist natürlich ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Körperhygiene gefragt. Natürlich ist es heute out zu riechen oder zu stinken. Da ist es aber ganz wichtig, auch wiederum nicht zu übertreiben und auch auf die Kleidung zu achten. Also wenn Sie Synthetikkleidung tragen oder überhaupt Ihre Kleidung zu kalt waschen, natürlich bleiben dann Bakterien drin, die werden dann beim nächsten Tragen angefrischt und fangen an zu stinken oder zu müffeln zumindest. Ne? Sportlerkleidung ist ganz oft wieder so am ganz scharfe Gerüche absondern oder Ballkleider, die eben auch nicht bei 60 Grad gewaschen werden können. Die stinken viel öfter als so ein olles, normales Baumwollshirt, das man da heiß wäscht und dann ist gut. Also es ist oft auch so hausgemacht, ne? Und zum Beispiel Fußgeruch. Man fragt sich ja, ob nicht früher die Menschen eher barfuß gelaufen sind oder wenn wirklich nur mit Leder oder mit irgendwelchen Pflanzenmaterialien, die atmungsaktiv waren. Mhm. Wer sagt denn, dass wir in solchen Synthetik-Schuhen rumlaufen sollten, die überhaupt keine Luft zwischen die Zehen lassen? Und dann fängt es natürlich an zu stinken. Also sozusagen dieses sich wegentfernen vom Urzustand, das bringt auch ein paar Probleme mit sich, obwohl natürlich weiß ich, Hygiene ist klar, wir brauchen es in der Medizin. Viele Krankheiten kann man vorbeugen, wenn man natürlich hygienisch arbeitet.
Es ist unglaublich, Frau Dr. Adler, wie groß das Themenfeld ist, was man als Dermatologe beachten muss. Und wir kommen gleich auf ein anderes sehr großes Thema. Und zwar soll es gleich um die Sonne gehen. Jetzt hören wir aber erstmal Musik von Frédéric Chopin. Arthur Rubinstein spielte den Walzer für Klavier, Opus 70 in F-Moll, die Nummer 2 von Frédéric Chopin. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute geht es um die Haut. Und Yael Adler, Sie haben nicht nur ein Buch zum Thema geschrieben, Sie sind auch Dermatologin und Ernährungsmedizinerin. Im Sommer, selbstverständlich, ist ein großes Thema da, das uns alle beschäftigt. Das ist die Sonne. Sie erinnern sich in Ihrem Buch zurück an die 70er Jahre. An eine Kindheit in den 70ern, die ich auch verlebt habe, und erzählen dann von diesen unglaublich braun gebrannten Menschen in der Werbung. Und es gab Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 1, 2 oder 3. Das ist heute kaum noch vorstellbar. Also insofern hat sich schon sehr viel getan in Sachen Sonnenschutz. Würden Sie dem zustimmen?
Es ist tatsächlich richtig, was Sie sagen. Wenn ich so zurückhaltend bin bei der übermäßigen Hautpflege und sage, lieber weniger ist mehr, so denke ich, beim Sonnenschutz sollte man lieber doch stark darauf achten, dass man sich auf keinen Fall einen Sonnenbrand einholt. Denn das ist tatsächlich so, dass Schäden im Erbgut bestehen bleiben und der Körper zwar viel reparieren kann, aber leider nicht alles schafft. Und wir mittlerweile wissen, seit den 70er Jahren diese Erkenntnisse gesammelt haben, dass jeder Sonnenbrand, jeder Sonnenkontakt, jede Bräunung, jeder Gang ins Solarium Schäden hinterlässt, die wir nie wieder ganz losbekommen.
Und sogar das, was man als gesunde Bräune auch heute versteht.
Das ist
also ein leichter Teint.
Ganz falscher Begriff. Es gibt eigentlich keine gesunde Bräune. Es ist immer eine Notwehr der Haut. Es ist ein Schutz. Wir haben in den Hautzellen unser Erbgut. Das Erbgut wird sofort bestrahlt, besonnen von UVB und UVA-Strahlung. Und eine Verzweiflungstat der Haut ist es dann, durch Pigment, das Melanin, dieses Erbgut zu schützen. Aber es ist ein langsamer Prozess. Es dauert also bis zu 3 Wochen, bis Sie selber als hellhäutiger Mensch einen effizienten Schutz aufgebaut haben. Und stellen sich vor, Käse weiß vom Büro ab an den Äquator in den Sonnenurlaub, 2 Wochen. Das heißt, die 3 Wochen Vorbereitung, die die Haut bräuchte, um das einigermaßen abzukönnen, hatten sie gar nicht. Sie schaffen noch nicht mal weder die Bräune noch die Lichtschwiele, die wir brauchen, also die Hautverdickung aufzubauen. Und dadurch, dass wir eben auch so mobil geworden sind und ein anderes Freizeitverhalten haben, haben die Hautkrebszahlen massiv zugenommen und steigen weiter bedrohlich. Es sind eben nicht mehr langsame Völkerwanderungen, wo die Hautgeneration Zeit hat, sich an die äußeren Umstände anzupassen, sondern wir jetten eben wenige Stunden und sind dann in einem ganz anderen, für uns genetisch nicht vorgesehenen Umfeld. Dann sollte man nachhelfen und da empfehle ich bei hellhäutigen Menschen eine starke Sonnencreme, am besten aus der Apotheke zu nehmen. Man kann die auch so abstimmen, dass sie zum Hauttyp passt. Also wer fettige Haut hat, der kann ein ganz leichtes Fluid oder Gel nehmen und merkt es nicht als Fettschicht. Und wer trockene Haut hat, der nimmt eben eine pflegende Creme. Und je höher der Schutzfaktor ist, desto länger ist man am Tag auch geschützt. Und ganz wichtig für den Verbraucher ist auch darauf zu achten, dass UVA auf der Flasche in so einem Kreis abgebildet ist. Es reicht nämlich nicht, wie es in ganz vielen Kosmetikprodukten ist, dass nur UVB-Strahlung abgeblockt wird. Dann merkt man zwar, dann hat man dieses Alarmzeichen Sonnenbrand nicht, weil UVB-Strahlung wird abgeblockt, macht keinen Sonnenbrand. Aber UVA-Strahlung knattert weiter ungehemmt in die Haut und das macht leider, wissen wir auch, ganz massiv Hautkrebs. Auch deswegen, weil unsere Tumorreparierfähigkeiten unterdrückt werden. Also die Tumorabwehr wird durch UVA-Strahlung unterdrückt. Das heißt, Schäden, die gesetzt werden, werden nicht beseitigt und es entstehen zusätzlich indirekt auch Krebsentstehungsfaktoren, die nennt man freie Radikale. Das ist keine politische Vereinigung, sondern das sind solche reaktiven Sauerstoffpartikel, die eben nicht als O2, ne, Sauerstoff, zwei Moleküle oder Atome aneinander machen ein Molekül, sondern es ist praktisch nur ein O. Und das will sich irgendwo anheften. Und das tut es an unser wertvolles Zellmaterial, am Erbgut und macht da Schäden. Und die können wir dann in dem Moment nicht reparieren. Das heißt, beide Strahlungsarten müssen abgeblockt sein und Solarium muss verboten werden. Das ist absolute Körperverletzung. Es gibt überhaupt keinen Vorteil von Solarien. Sie machen nur Schäden. Selbst die Bräune, die sie glauben, vermeintlich vor dem Urlaub damit anzusammeln, ist nicht wertig. Sie schützt sie nicht. Sie verlängert höchstens ihren Eigenschutz mal um den Faktor 1 bis 2. Und wenn Sie bedenken, dass Sie jetzt als hellhäutige Frau einen Schutz von etwa 15 Minuten haben, dann gehören Sie raus aus der Sonne, dann ist es vielleicht eine halbe Stunde. Und wie lange bleibt man am Strand? 3, 4, 5 Stunden? Also immer schützen, am besten auch mit Hut, Brille und T-Shirt.
Sie sagen ja auch, meiden, kleiden, cremen ist, glaube ich, die Reihenfolge. Kann man sich gut merken. Es ist natürlich auch so, wir haben ja schon auch im Hinblick auf andere Themen darüber gesprochen, dass man auch ein bisschen mehr gucken sollte, was vertrage ich. Und so ist es ja auch bei der Sonne. Also haben wir so ein bisschen manchmal, weil uns die Mode das eventuell diktiert oder alle das machen, so den Kontakt auch zu dem verloren, was uns gut tut.
Absolut. Also das betrifft alle Bereiche, wenn es um Körper und Gesundheit geht. Dann werden einem immer Dinge vorgegeben. Oft sind das eben auch industriegewünschte Dinge, Schönheitsideale. Ne? Sie sagen die Bräune. Andererseits in Asien, wenn Sie da die Frauen fragen, die ziehen Facekini an. Also die ziehen ein Bikini mit Seeschlitzen an.
Große Strohhüte, ja, Sonnenschirme.
Genau, damit die eben nicht braun werden. Also man will anscheinend immer das, was man nicht hat. Ich bin dunkelhaarig, wäre auch gerne eine langbeinige Blondine. Ja? Aber tatsächlich, was Sie sagen, ist richtig. Man soll seine Warnsignale ernst nehmen und zum Beispiel in der Sonne, viele sagen, oh, das ist mir so unangenehm heiß und bleiben trotzdem bratend in der Sonne. Aber dieses Heißgefühl, das ist die Infrarot-A-Strahlung, von der man mittlerweile auch weiß, dass sie Hautkrebs und Alterung fördert. Ernst nehmen, raus aus der Sonne, ganz klar.
Der erste Satz aus dem Brandenburgischen Konzert Nummer 6 in B-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1051 war das, gespielt vom Freiburger Barockorchester und komponiert hat es natürlich Johann Sebastian Bach. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Jael Adler aus Berlin, Dermatologin und Ernährungsmedizinerin. Wir haben eben schon begonnen, über die Sonne zu sprechen. Zu viel Sonne ist definitiv schädlich, kann Hautkrebs verursachen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jeder, der über 50 Leberflecke am Körper hat, mindestens einmal im Jahr zum Dermatologen gehen sollte. Das heißt, dieser Aspekt der Arbeit ist auch einer, mit dem Sie wahrscheinlich am meisten konfrontiert sind. Ist das so?
Also Prävention ist ganz groß geschrieben. Na klar, ich finde auch möglichst frühzeitig schon mal zum Dermatologen zu gehen, um einfach auch sich helfen zu lassen, seinen Hauttyp einzuschätzen. Weil viele gar nicht wissen, was ist denn so meine Eigenschutzzeit? Die ganz hellen Typen, die müssten nach 10 Minuten raus aus der Sonne. Die dunkleren, die können 30 Minuten in der Sonne bleiben. Leberflecken kontrollieren sollte man auch selber können. Der Hautarzt sollte helfen, bei der Selbstbetrachtung und Beurteilung zum Beispiel diese ABCDE-Regel zu kennen. Auch den Partner dann einfach mal anzugucken. Ne? Oft sind es die Ehefrauen oder Ehemänner, die Leben retten, weil die einfach ihre Partner immer angucken, immer nackt sehen und dann, oh Mensch, da hat sich was verändert, geh mal zum Arzt. Und die ABCDE-Regel, da geht es eben A wie Asymmetrie, B wie Begrenzung, ist die scharf oder unscharf, C wie die Koloration, sind da schwarze Töne, dunkle.
Also, dass dunkler wird in der Mitte zum Beispiel.
Oder manchmal auch farblos ist ein Risikozeichen. D ist der Durchmesser, also gefährlich wird es ab einem halben Zentimeter. Und E ist die Erhabenheit, die aber nicht schon immer da ist. Also so dicke Knubbelleberflecken, die immer knubbelig sind, die sind gutartig. Aber welche, die flach sind und plötzlich erhaben werden, dicker werden, da ist Aktivität drin und da muss man dringend zum Hautarzt und es rausnehmen lassen. Komischerweise oder traurigerweise ist Menschen zu sagen, Hautkrebs ist eine Folge von Sonne, für Leute nicht so beeindruckend, wie zu sagen, du kriegst Falten und Flecken und Äderchen, die erweitert sind.
Nochmal zurück auf die Leberflecke. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, und das fand ich absolut faszinierend, dass man gar nicht weiß, wozu die eigentlich da sind. Leberflecke sind erstaunlich unerforscht in ihrem Dasein sozusagen.
Ja, also kein Mensch weiß, was da so wirklich der Sinn dahinter ist. Gelten als gutartige Tumoren. Also Tumore heißt ja einfach nur Ansammlung von Gewebe, Gewebevermehrung. Mhm. Und das sind dann eben Pigmentzelltumoren. Die sind aber durchaus gutartig, haben aber ein Risiko zu entarten. Das Risiko ist erhöht, wenn man mehr als 50 Leberflecken hat. Also das genetische Risiko für Hautkrebs, es gibt mehrere Faktoren, wie viele Sonnenbrände in der Kindheit oder dass man so atypische Leberflecken hat, die eben bei der ABCDE-Regel rausgefiltert werden. Oder man hat viele Leberflecken. Es gibt aber eine ganz nette Nachricht für die Leute, die viele Punkte haben, dass man festgestellt hat, dass die langsamer altern und auch weniger so Alters Zeichen wie Osteoporose und sowas haben. Warum? Weil die Chromosomen dieser Menschen längere Schutzkappen haben. Und bei jeder Zellteilung wird ein bisschen von der Schutzkappe verbraucht, die nennt man Telomere. Und je mehr man davon hat, desto länger kann die Zelle sozusagen existieren und sich teilen. Und das ist sozusagen die tröstende Botschaft, die man den Leuten mitgeben kann, die eben viele Punkte haben und lange brauchen, um sie alle zu zählen.
Nun ist das ja eine zweischneidige Geschichte mit der Sonne. Natürlich einerseits nicht zu viel rein, um den Sonnenbrand zu verhindern. Andererseits braucht die Haut auch Sonne, um Vitamin D zu bilden. Sie schreiben beispielsweise auch, dass gerade Frauen in Ländern, wo sie komplett verschleiert durch die Straßen laufen, dass die doch einen Vitamin D-Mangel bekommen.
Ja, schwerste Osteoporose sieht man tatsächlich, obwohl es so äquatornah ist, bei verschleierten Frauen in entsprechenden Ländern. Ich habe selber Patientinnen, die kommen und ich überprüfe den Spiegel auch und das ist erschreckend. Also die sind jung und haben fast keine nachweisbaren Vitamin-D-Spiegel, weil sie eben nicht in die Sonne gehen. Und die Ernährung, natürlich liefert die auch Vitamin D, aber die schafft nicht alles zu liefern. Und dann ist natürlich das Osteoporose-Risiko extrem hoch, aber auch andere Effekte von Vitamin D. Zum Beispiel, wer einen Mangel hat, bekommt eher Depressionen, hat Frühjahrsmüdigkeit, hat Infektneigung, ist schlafgestört, hat beim Sport Beschwerden, also ist nicht so leistungsfähig. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfallrisiko, all das hängt mit Vitamin-D-Mangel zusammen, sodass eigentlich im Grunde jeder Fachbereich heutzutage sagt, egal welche Arztdisziplin, Vitamin-D ist ein Muss. Gestritten wird nur darüber, wie hoch soll die tägliche Zufuhr sein. Also von kleinen bis großen Dosierungen ist alles vertreten. Es gibt natürlich Empfehlungen, wie der Spiegel sein soll. Diese Range oder dieses Spektrum ist relativ groß, aber es lohnt sich immer, den Spiegel im Blut bestimmen zu lassen, ob als Selbstzahler oder auf Krankenversicherung und danach dann mit dem Arzt zu besprechen, soll ich das vielleicht auch als Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Ich sehe bei vielen Leuten, die immer in der Sonne sind, wie Tennislehrern und Segler, ne? Bei uns in Berlin gibt es ganz viel Wasser, da gibt es viele Leute, die draußen sind, die haben trotzdem einen Mangel. Und wenn man halt alles über die Haut schaffen möchte, dann kommt wieder dieses Hautkrebsrisiko einem dazwischen. Und es ist wie bei allem, man muss eben so eine Balance finden. Und ich habe in meinem Buch deswegen ein Bild eingefügt für alle, die sagen, nee, also Vitamin D möchte ich schon über die Haut selber herstellen. Dann schützen Sie Ihr Gesicht mit Hut, Brille und Sonnencreme und halten Sie den Popo in die Luft oder die Unterschenkel, den Bauch oder den Rücken. Aber dann auch bitte nur die erlaubten 10, 20 Minuten.
Und das reicht dann auch.
Das muss reichen.
Um das Depot aufzufüllen sozusagen.
Muss reichen, aber wenn es halt nicht reicht, und das kann man nur im Blut nachweisen, dann füttert man quasi zu mit Nahrungsergänzungsmitteln. Man kann es natürlich auch über Fisch oder andere Nahrungsmittel, die das enthalten. Aber da weiß man als Verbraucher auch nicht, sind das jetzt freilaufende Eier? Also waren die Hühner selbst in der Sonne? Haben die überhaupt Vitamin D in den Eiern angereichert oder vielleicht nicht? Ist es ein Zuchtfisch? Hat der auch Algenkontakt gehabt? Also man kann das überhaupt alles nicht nachvollziehen und wir beobachten, also ich nehme bei vielen Leuten das ab, ich beobachte durch die Bank, dass bestimmt 80% der Leute einen Mangel haben und vielleicht sogar die Hälfte davon einen schweren Mangel, also einen therapiebedürftigen Mangel. Und das finde ich erschreckend. Wer weiß, was in vielen Jahren für neue Richtwerte gelten, aber ich will zu diesem Thema sensibilisieren und es gibt auch Studien, die zeigen, egal ob man cremt oder nicht, es ist nie so radikal ein Sonnenblock, dass man nicht mehr ausreichend Vitamin D bilden könnte. Also die Spiegel sinken zumindest nicht ab unter dem Creme.
Dann hören wir eine weitere Musik und dann soll es um die Schönheit gehen. Greens Leaves hieß dieser Titel von Jason Beck, Chili Gonzales und er wurde begleitet vom Kaiser Quartett. In Klassik à la carte auf NDR Kultur sprechen wir heute über die Haut und Frau Adler,
Als Dermatologin haben Sie natürlich auch mit dem, was man allgemein als schön versteht, zu tun. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Bräune, sondern natürlich auf die Faltenfreiheit. Und da gibt es zwei Trends, die seit Jahren zu verzeichnen sind. Das eine ist das Botox-Spritzen, damit man quasi die Mimik nicht mehr strapaziert und die Falten sich dadurch entspannen und nicht weiter vertiefen. Und das zweite ist die sogenannte Hyaluronsäure. Das ist ein körpereigener Stoff, der gut vertragen wird, wie Sie schreiben. Wie gehen Sie mit diesem Themenfeld um? Das ist ja auch psychologisch als Hautarzt, stelle ich mir vor, nicht ganz einfach.
Das ist ganz richtig und es ist für mich auch gar nicht einfach gewesen, über das Thema differenziert zu schreiben. Dass es Schönheitsindustrie gibt und den Wunsch, ewig jung zu bleiben, nie zu sterben, dass es das gibt, das kann man nicht wegreden. Meine Aufgabe ist es, aufzuklären. Also wer an seiner Schönheit ein bisschen manipulieren will, der soll zumindest wissen, was er tut, was geht und was aber auch für Effekte unschöner Art auftreten können. Ich bin weder ein Beauty-Junkie, noch bin ich jemand, der sagt, man muss gar nichts tun. Also ich selber schminke mich auch gern, färbe mir mal die Haare. Ich habe auch schon mal Botox verwendet. Das finde ich also alles, wenn es dezent ist, im Rahmen ist, absolut okay. Was ich ganz furchtbar finde und was ich auch sehe, ist, dass das total übertrieben wird und maßlos wird. Ich finde Falten und Geschichten, die das Leben ins Gesicht schreibt, ich finde Mimik, das ist alles schön. Also Menschen, die einen vitalen Gesichtsausdruck haben, die, früher sagte man, in Würde altern, aber das hat nichts mit Würde zu tun, sondern die einfach das Leben so leben, wie es ist. Und am Ende des Lebens sieht man alt aus, aber trotzdem sieht man trotzdem schön aus. Also das ist nicht hässlich, Falten zu haben. Das sind alles Dinge, die mir wichtig sind, die mir gefallen. Trotzdem ist es klar, man will irgendwie was machen, womöglich. Und dann darf man eben nicht den Fehler begehen, dass man in so einen Machbarkeitswahn verfällt. Und dann, wie ich auch im Buch zum Beispiel eine Geschichte schreibe, ich hatte eine Patientin, die saß vor mir und wollte sich beraten lassen, wie man mit Laser die Hauttextur verbessern kann. Und als Arzt macht man eine Anamnese. Das heißt, ich habe sie gefragt, na, was nehmen Sie denn für Tabletten und wie alt sind Sie denn und haben Sie Kinder und wann war Ihre letzte Menstruation? Und sie guckte immer so säuerlich und ich dachte, Mensch, bin ich ihr jetzt zu nahe getreten mit den Fragen? Aber das muss ich doch irgendwie fragen. Und am Ende fragte ich sie dann ja, und haben Sie schon mal Botox gehabt? Ja, natürlich. Sag ich, und wo? Na, überall. Und dann dachte ich, okay, sie konnte einfach gar nicht meine Mimik spiegeln, sie konnte gar nicht adäquat reagieren auf das Gespräch. Sie war gar nicht sauer, sondern sie konnte einfach ihr Gesicht nicht mehr bewegen.
Ja.
Ihre Kommunikation mit mir, die war total gestört. Und das, dann hatte ich irgendwie Mitleid, hatte auch Verständnis und dachte, Mensch, da hat sich einfach jemand an ihr ausgetobt und ein bisschen zu viel des Guten gemacht. Das geht ja wieder weg. Ne? Nach ein paar Monaten geht es wieder zurück zum Ausgangsgesicht. Ja. Daran sieht man eben, wie wichtig die Mimik ist fürs Zwischenmenschliche.
Wir sind es gar nicht gewohnt, eine solche Mimik zu lesen, selbstverständlich.
Überhaupt nicht. Und es gibt mittlerweile auch Erkenntnisse, die ersten, dass man womöglich auch eingeschränkt ist, andere Menschen zu lesen. Wenn man also selber eine Mimik nicht mehr darstellen kann, weil sie weggebotoxt ist, dann könnte es einem auch schwerfallen, genau das bei einem anderen zu sehen. Jetzt ist beim Botox oft so, die Zornesfalte ist so die beliebteste Region.
Das ist die zwischen den Augenbrauen, genau, die steile Falte, die sich bei manchen bildet,
genau,
auch nicht bei allen.
Bei denen, die zornig sind, aber auch bei denen, die in die Sonne immer gucken oder die am Bildschirm konzentriert arbeiten.
Es gibt auch Leute, die haben die nicht.
Genau, sie auch zum Beispiel gesehen. Haben sie nicht.
Nee, erstaunlicherweise. Bei mir ist es eine Querfalte.
jedenfalls, wenn man das wegbotox, dann können die Leute nicht mehr grimmig gucken, dann denkt, und das bestätigen die Psychiater, das Gehirn, wow, ich kann nicht böse gucken, ich gucke nicht böse, es geht mir gut. Und es ist ein Antidepressivum. Das heißt, die Leute sind tendenziell eher fröhlicher und können dann womöglich das Gefühl Melancholie, Frust oder Depression oder Ärger beim anderen nicht mehr so gut erkennen.
Es ist natürlich eine Gratwanderung, auch wenn wir darüber sprechen, denn es ist einfach so, dass es sicher vielen Menschen hilft, mit sich selber, mit ihrem Leben oder mit was immer klarzukommen, wenn sie mit ihrem Gesicht zufrieden sind. Das Problem ist nur oft, das entnehme ich auch Ihrem Buch, dass es damit ja nicht aufhört, sondern anfängt. Also man hört nicht auf damit, sondern man ist nie zufrieden und es ist dann ein falsches Sehen letztlich des eigenen Gesichtes, des eigenen Körpers. Also da auch wieder die Dermatologin als Psychologin gefragt.
Ja, man ist eine Mischung aus Psychologe und Dienstleister und genau das ist eine schwierige Gratwanderung. Mhm. Und es gibt Menschen, den merkt man an, dass sie eigentlich mit sich unzufrieden sind, unglücklich sind und dass denen wahrscheinlich eine Psychotherapie mehr helfen würde, mehr Kraft geben würde als meine Spritzen. Und das muss man versuchen, sensibel rauszufinden. Manchmal gelingt es, manchmal ist man da aber auch nicht, manchmal erkennt man es nicht direkt. Und man beobachtet, es gibt Menschen, die kommen in so einen Schönheitswahn, in so einen Verbesserungswahn. und sind aber immer unzufrieden und immer unglücklich. Und das, wir verlieren nun mal Saftigkeit und wir werden alt und wir werden auch irgendwann sterben. Und das sind ja Realitäten, die man nicht wegspritzen kann. Es wäre also lohnenswert, sich ja im Leben irgendwie darauf auch einzustellen und damit klarzukommen und dafür auch Energie zu verwenden und trotzdem glücklich zu sein und diesen Weg zu gehen. Ich versuche, wenn ich Patienten habe, die dann sagen, ach Mensch, jetzt machen Sie mir doch mal die Falten da weg. Ja, mache ich auch gerne, aber ich sage immer, vielleicht machen wir es dezent, vielleicht machen wir nur die und die Region und gucken, ob das vielleicht sogar reicht. Und in den meisten Fällen, also man hat ja wahrscheinlich auch immer die Leute, die dann irgendwie einen mögen und dieses Vorgehen mögen. Ne? Ja. Es wird woanders anders sein. Jeder hat die Leute, die zu einem irgendwie auch passen. Ne? Man hat ja ein Vertrauensverhältnis, ein gegenseitiges. Ich finde also die Patienten, Männer und Frauen, die sich behandeln haben lassen, in der Regel wirklich sehr ästhetisch und auch nicht übertrieben. Aber ich finde es niemals ein Muss und ich würde niemals jemanden ansprechen, ey, du hast da eine Falte. Wollen wir die nicht mal wegmachen? Niemals. Also das ist gar nicht meins.
Dann sind wir leider am Ende der Sendung, Dr. Yael Adler. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich danke Ihnen sehr für den Besuch.
Ich danke Ihnen.
Und das war Klassik à la carte heute mit Dr. Med Yael Adler aus Berlin. Sie hat ein Buch geschrieben, Hautnah ist der Titel, Untertitel Alles über unser größtes Organ. Es ist im Drömer Verlag erschienen. Nachhören können Sie die Sendung wie immer auch im Internet ndr.de/ndrkultur. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.